Herzlich willkommen bei Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Krieg, Krise, politische Unsicherheiten. Leicht ist es nicht, in diesen Tagen hoffnungsvoll zu bleiben. Ja, und wenn dann noch persönliche Schicksalsschläge dazukommen, ist es manchmal einfach zu viel. Diesem Gefühl von ich kann nicht mehr, dem wollen meine beiden Gäste mit Zukunftsmut, wie sie das selbst nennen, begegnen. Beate und Olaf Hofmann sind Coaches, Autoren und Vortragsredner. Sie begleiten seit vielen Jahren Menschen durch unterschiedlichste Krisensituationen und haben selbst erlebt, wie es ist, wenn zur globalen Krise noch persönliche Tiefpunkte kommen. Die beiden erzählen uns heute, was sie in solchen Momenten getragen hat, und sie haben konkrete Tipps mitgebracht, wie auch wir in schwierigen Zeiten Halt und Kraft finden können. Schön, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen, Beate und Olaf Hofmann.
Danke für die Einladung.
Beate, ihr seid Coaches, Autoren, Vortragsredner, du bist auch noch Klinikseelsorgerin, ihr habt 3 erwachsene Kinder, ihr habt Enkel, ihr seid ehrenamtlich engagiert. Wie kriegt man das denn alles unter einen Hut?
Schritt für Schritt. Immer nur eines zu einer Zeit. Das ist vielleicht das Geheimnis.
Nehmen uns mal mit in eure Arbeit. Wer kommt denn zu euch zum Coaching? Also welche Krise bringt die Menschen zu euch?
Zum Coaching kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Situationen. Also ich habe zum Beispiel Leiterinnen oder Unternehmenskräfte, Führungskräfte, Menschen, die Verantwortung tragen in einem großen Unternehmen und die dann sagen, das kann ich dort nicht mit meinen Kollegen besprechen. Ich brauche sozusagen das Außenbild. Ich brauche jemanden, zu dem ich Vertrauen habe, wo ich kommen kann. Und ganz oft sind es auch persönliche Themen, die dann eine Rolle spielen.
Mit wem sprichst du als Klinikseelsorgerin?
Also heute war ich zum Beispiel am Bett von einem 21-Jährigen, der gerade eine ganz schwere Krebserkrankung hat. Ich war am Bett von einem 30-Jährigen, der Multiple Sklerose hat und mit einer neuen Therapie versucht, seiner Krankheit zu begegnen. Eine junge Mutter, eine wunderbare alte Dame, die so viel Lebensmut hatte. Also es ist die Fülle an Leben, dem ich begegne.
Wenn du dort Menschen berätst, dann bist du natürlich in der Klinik. Wenn ihr nicht in der Klinik seid, seid ihr auch gerne draußen in der Natur. Gerade du, Olaf, gehst mit deinen Klienten gerne raus. Ihr habt auch einen Coaching-Wagen im Grünen. Man kann da in den Garten gucken. Ist das so ein Konzept oder ist das einfach euer Lebensstil?
Auf jeden Fall liebe ich den Wald und die Wiesen und es ist sozusagen ein Stück weit Lebensstil. Aber natürlich habe ich auch beobachtet, dass Männer, nachdem sie ein Stück gelaufen sind, sich nochmal ganz anders mitteilen können. Die sitzen mir dann quasi nicht gegenüber, sondern wir gehen Schulter an Schulter, sind miteinander unterwegs, nehmen quasi das Leben unter die Füße und enden meist an einem schönen Lagerfeuer.
Und ihr beide endet auch oft auf der Bühne, nämlich als Vortragsredner. Zu welchen Themen werdet ihr da denn eingeladen?
Na, Zukunftsmut natürlich in letzter Zeit vermehrt, aber wir haben angefangen vor vielen Jahren mit Westkanada, Abenteuer, Sabbatical, kamen dann über Wald, Wiese, grüne Resilienz bis hin zu diesen Lebensthemen, die tiefer gehen und Halt in schwierigen Zeiten, ja, das ist unser aktueller Themenkomplex.
Und Halt in schwierigen Zeiten ist ja genau das, was viele gerade auch suchen. Wie geht's euch denn? Mit welchem Gefühl beobachtet ihr dann das Weltgeschehen?
Na, happy ist da kein Mensch drüber. Ja. Also ich frage mich oft, wieso wir Menschen als Menschenfamilie es nicht schaffen, miteinander zufriedener, glücklicher zu leben. Und wir hätten ja alles. Es wäre ja alles da. Aber es bringt ja nichts, in der Situation einfach jetzt nur noch Frust zu haben oder zu schimpfen, andere verantwortlich zu machen. Sondern wir versuchen immer wieder zu schauen, wo können wir aus der Ohnmacht reingehen in eine Gestaltungsmöglichkeit. So würde ich es mal bezeichnen.
Ich denke, uns sind Menschen begegnet, die hatten so einen Grundoptimismus. Und das war schwerpunktmäßig in Kanada, andere Kultur, anderes Leben. Und sich da ein klein wenig anstecken zu lassen, motivieren zu lassen, das war quasi der Startimpuls dafür, dass wir gesagt haben, lass uns doch mit der positiven Psychologie und mit den Möglichkeiten, die mittlerweile auch die Forschung ans Tageslicht gebracht hat, arbeiten und das so viel wie möglich in den Alltag zu integrieren. Und da ist Sonnenlicht und draußen sein einfach, da kommt man nicht dran vorbei, bei Wind und Wetter.
Ich glaube, glaube, das, was du beschreibst, das klingt für viele erstmal wie so eine schöne Wunschvorstellung, aber ist für viele Menschen gerade auch nicht Realität, weil so das Gefühl vorherrscht von, boah, es ist alles ein bisschen viel, ich kann das nicht mehr. Was löst denn dieses Gefühl aus, dass man denkt so, boah, jetzt ist irgendwie vorbei, also wenn jetzt noch eine schlechte Nachricht kommt, dann bin ich irgendwie durch?
Na, ich vergleiche das sehr oft mit einer Stapelkrise. So ein Problem hat jeder von uns auch schon erlebt und durchlitten. Aber das ist ganz subtil. Das ist manchmal ein Abgabetermin von einem Artikel. Dann kommt ein Anruf von einer Person, die Hilfe braucht. Gleichzeitig kommt meine Tochter und sagt, ich hätte dies, ich hätte das. Also es kommen aus allen Himmelsrichtungen Anforderungen. Und wenn dann noch eine globale Krise dazu kommt, wie die Kriege und die Verarbeitung davon, stapelt sich das alles übereinander und dann brauchst du nur diesen kleinen Wassertropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Was denkt ihr denn, warum trifft es manche Menschen härter als andere? Also ich habe bei manchen das Gefühl, die sagen, ja, finde ich schon auch irgendwie schlimm, aber da geht das nicht so sehr in den Alltag rein. Und bei manchen hast du wirklich das Gefühl, boah, es ist so schwer. Ja. Wie kommt denn das, dass das so unterschiedlich auch wahrgenommen wird? Woran liegt das?
Also ich will es mal an einem Beispiel festmachen, was ich jetzt gerade kürzlich erlebt habe in der Klinik, also als Seelsorgerin. Ich komme beide Male in ein Zimmer, beide Male eine Frau mittleren Alters. Und die eine sagt, oh Gott, ist das furchtbar, ich habe jetzt diese Diagnose, ich bin jetzt hier in diesem Zimmer, ich bin eingesperrt. Was wird passieren? Machen die das auch alles richtig? Bin ich hier richtig aufgehoben? Die war in so einem richtigen Kreisel drin, der immer weiter nach unten ging. Die andere Dame, ziemlich vergleichbare Situation, sagt, wow, ich habe ein Zimmer ganz für mich alleine. Okay, hier muss ich jetzt 4 bis 6 Wochen drin bleiben, Transplantation von Knochenmark. Aber ey, ich kann rausgucken, da gibt es einen Park vor dem Fenster, ich kann die Vögel sehen. Ich habe mir schon Puzzle mitgebracht, hängt Bilder auf von ihren Kindern und Enkelkindern. Die hat es sofort sich zu ihrer Heimat auf Zeit gemacht. Und diese Frau ist rangegangen mit einem Gefühl von, ich bin da nicht nur reingeworfen, ja, das Schicksal meint es gerade nicht gut, diese Krankheit kommt, die habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich habe Möglichkeiten, damit umzugehen.
Woran liegt es denn, dass die eine Person das so sieht und die andere Person das ganz anders sehen kann, obwohl die Situation ja relativ ähnlich ist?
Das hat sicher vielfältige Möglichkeiten, aber es hängt mit der Sozialisation, mit der Herkunft und all dieses zusammen. Man kann aber immer einen Grund finden und sagen, das ist Schuld. Viel wichtiger ist zu schauen, wo will ich hin, was will ich daraus machen und diesen Möglichkeitssinn zu entwickeln. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert, indem man ganz kleine Schritte geht, den können alle trainieren. Deswegen kann im Grunde genommen jeder, egal ob er als Optimist auf die Welt gekommen ist und sagt, das Glas ist halb voll, oder ob es jemand ist, der schon auch vom Leben gebeutelt ist und der sagt, ups, hier ist schon die Hälfte raus, das ist eine Entscheidung. Und das ist quasi die Stellschraube, ob ich quasi besser durch Schwierigkeiten kommen oder ob ich mit Kleinigkeiten sogar voll und ganz straucheln kann.
Also vielleicht kann man noch dazu fügen, Viktor Frankl. Manche kennen ihn vielleicht, ein wunderbarer Psychologe und Begründer der Logotherapie. Der hat selber eine KZ-Erfahrung in den Knochen gehabt. Dieser Mann ist glaubwürdig und er sagt sowas wie einem Menschen, also dir, mir, uns, man kann uns alles nehmen, aber niemals die Freiheit, uns so oder so oder so dazu zu verhalten. Und das ist das, was wir immer wieder versuchen, für uns selber natürlich, weil du kannst nur bei anderen das anstoßen, was du selber lebst. Und bei anderen versucht man immer wieder diesen Blickwinkel zu verändern. Was geht? Klar ist die Krise da, aber ich kann jetzt lange schimpfen darüber. Ja. Das macht die ja nicht weg oder kleiner.
Ja, wir sprechen nachher noch ausführlicher über Lösungen und Möglichkeiten, wie wir aus der Krise rauskommen. Ich würde mit euch gern aber erstmal noch in eine große Krise der letzten Jahre reingehen, die uns allen, glaube ich, noch sehr gut im Gedächtnis ist. Und zwar die Corona-Zeit. Es war für viele eine Zäsur. Wie habt ihr beide diese Zeit erlebt?
Also das war krass. Ich hatte 2019 meine Tätigkeit als Dozentin an der Hochschule gekündigt und wollte 2020 mich komplett selbstständig machen als Coach und Rednerin und mit den Führungskräfteseminaren. Das lief gut, das lief super im Januar, das lief prächtig im Februar.
Und wir waren im März auf einer Tagung in Dresden mit Kolleginnen und Kollegen, wo diese Nachricht so langsam durch die Medien eintröpfelte. Und wir merkten so richtig, wie die Stimmung in diesem Saal kippte. Und wir waren da nicht nur allein, da waren über 100 Menschen beieinander, die aufs Handy schauten und plötzlich feststellten, ups, meine ganzen Termine sind gecancelt. Oh shit, mein Lebensentwurf ist im Eimer. Und wir mittendrin und haben dieses Phänomen mitgekriegt, das war für uns der Einstieg. Und schon damals war auch erkennbar in diesem Raum, dass wir für viele das gemeinsam letztendlich sich Schulter an Schulter auch ein Stück weit zuzugestehen, hier läuft was schief, hat schon gut getan.
Also die Verbundenheit ist ganz wichtig. Und dann ging es gerade so weiter. Unsere Tochter kam mit dem letzten Flixbus aus Freiburg, Studentin damals, nach Hause, um einfach mehr Raum zu haben. Wir haben einen schönen Garten ringsherum.
Und das Erste, was wir gemacht haben an dem Abend, eine Kerze ins Fenster gestellt, weil wir gehört haben, das würden auch andere Leute so machen. Und haben einfach, weil unsere Tochter, wir hatten auch so ein bisschen wie Vorbildfunktion oder wollten sie stützen, saßen dann unsere jüngste Tochter, du links und rechts. Und das haben wir dann jeden Abend gemacht, uns quasi bei Dunkelheit an dieser Kerze orientiert festgehalten.
Und? Da läuteten die Glocken. Das war eine Aktion unserer Kirchengemeinde. Also, ich weiß nicht, 7:30 oder so läuteten die Glocken für 5 Minuten oder 10. Und in dieser Zeit eine Kerze ins Fenster zu stellen.
Ja. Also das Thema Verbundenheit. Allein dieses Gefühl zu haben, ich tue etwas, was andere jetzt auch tun, war so eine ganz kleine Hilfestellung. Mhm. Aber es war einfach bedrückend, schwierig. Aber das haben wir ja alle so erlebt.
Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, in diese Situation, die als Selbstständige natürlich auch nochmal im Besonderen erlebt hat, kam bei dir, Olaf, ja auch nochmal eine ganz andere Thematik dazu. Du hast eine Diagnose bekommen, und zwar Sarkoidose. Was ist das und wie kam es dazu?
Kannte ich vorher auch nicht. Dieses Wort Sarkoidose ist nichts anderes als eine seltene Immunerkrankung, wo sich die Krankheit gegen das eigene Immunsystem wehrt. Ist unheilbar, wenig erforscht, weil eben auch eine seltene Krankheit und der Idealfall ist, wenn es zum Stillstand kommt. Für mich, der ich aber als Sportler, Draußenmensch, aktiv unterwegs war, war das natürlich so, als hätte man mir den Stecker gezogen. Und gemerkt habe ich es, als wir miteinander mit dem Fahrrad am Berg unterwegs waren und wollten zur Eisdiele fahren. Und plötzlich fährt mir meine Frau mit dem Fahrrad davon. Das war eine Erfahrung, die kannte ich so noch nicht. Zu merken, dass dann quasi da was nicht in Ordnung ist und dann bis die Diagnose stand im Krankenhaus, was ich bis dahin auch noch nie betreten hatte, war das schon eine Nummer, als der Arzt dann sagte, Herr Hofmann, ich habe eine gute und eine weniger gute Nachricht. Ich dachte, was will er damit sagen? Redet um heißen Brei. Und dann sagte er, Sie haben keinen Lungenkrebs. Da dachte ich, ja okay, ich bin nicht Raucher. Hatte ich was dann? Und dann kam eben diese Sarkoidose, mit der ich mich dann in irgendeiner Form abfinden musste.
Was hat es in euch ausgelöst, so diese globale Krise im Außen, dann noch plötzlich diese Herausforderung dazu?
Also wir sind in der Zeit ganz bewusst sozusagen in die Mitte gegangen, nach innen. Und das sah für uns so aus, dass wir die Stille, also Zeit der Stille für uns ritualisiert haben, ganz bewusst verlängert haben, jeden Morgen bei Kerzenlicht saßen und in Stille, ich kann sagen Stille vor Gott oder Stille in diesen Moment gegangen sind, um uns zu spüren, um auch zu merken, der Atem fließt, da muss ich jetzt nichts dafür tun, der fließt einfach. Mhm. Ich bin jetzt am Leben und ich kann jetzt diesen Tag anfangen. Und dieses tiefe Atmen, also einatmen und lange ausatmen, das beruhigt ja, das weiß jeder von uns. Also wir haben das alle schon erlebt. Und damit auch wieder für sich selber eine Übersicht oder so einen gewissen guten Abstand zu bekommen, um dann wieder das Leben kraftvoll anzupacken. Ja, das war der erste Schritt.
Bonhoeffer. Was war der nächste Schritt?
Ich muss da noch sagen, Bonhoeffer hat mal gesagt, es liegt im Stillsein eine wunderbare Kraft, der Klärung, der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche. Ich glaube, das war unser Ziel.
Inwiefern habt ihr da das, was ihr sonst mit euren Klientinnen und Klienten macht und coacht, dann in dem Moment auch selber anwenden können? Und was konkret habt ihr angewendet? Also Stille, das eine. Was waren noch andere Dinge, wo ihr gesagt habt, das haben wir in die Zeit dann ganz bewusst auch implementiert, um da durchzukommen?
Ja, letztendlich war das, wie oft sagt man sowas dahin, jeder, der Lehrer ist oder andere Tätigkeiten macht, selbst Ärzte, die sagen etwas, aber es selber anzuwenden, das ist ja nochmal die Herausforderung. Und ich denke, was ich geschätzt habe an der Zeit, dass wir das auch miteinander gestalten konnten. Also, dass du mich quasi auch eingeladen hast, das mit der Stille zu probieren, auszuhalten, Struktur in den Alltag zu bringen, nicht einfach im Bett liegen zu bleiben und auszuschlafen, sondern im Gegenteil eine halbe Stunde früher aufstehen, um sich diesem Prozess anzuvertrauen.
Wir sind ganz viel rausgegangen, ja, große Spaziergänge gemacht, wann immer es ging, weil Natur hat einfach einen Wahnsinns-Referenzrahmen. Wertet uns nicht. Wir sind da draußen einfach pur und da. Oder wir betten uns ein in das Größere. Der Himmel zieht über uns, die Sonne geht auf. Kein Mensch kann das verhindern, niemand kann es beschleunigen. Wolken nachzusehen. Aber das sind alles Momente, die einen wieder im wahrsten Sinne des Wortes erden und himmeln. Das haben wir ganz bewusst gemacht, nicht nur zufällig.
Und mir hat auch geholfen, dass die Diagnosestellung relativ schnell ging, über 2 Monate bei der Krankheit. Das kann 1-2 Jahre bei anderen dauern. Deswegen konnte ich dann auch das letztendlich Ärztinnen und Ärzte als was Gutes erfahren. Und für mich war es auch ein guter Tag, aus dem Krankenhaus, nachdem die Untersuchungen so gelaufen sind, rauszugehen, weil ich wusste, andere Menschen da drin, die beneiden mich darum, dass ich wieder nach Hause gehen kann. Und da habe ich quasi mein Problem auch ein Stück weit einen neuen Rahmen gegeben. Also im Angesicht dessen, was ich dort gesehen habe, konnte ich meine Diagnose akzeptieren, annehmen und dann diese Zeit auch nutzen, die mir dann noch bleibt.
Welche Rolle spielt denn insgesamt Akzeptanz der Situation?
Eine riesige. Das ist das große Ja zum Leben. Das heißt, ich nehme erst mal an, es ist, was es ist.
Aber es ist ja vielleicht nicht schön und ich will das nicht so.
Ja, aber das ist genau das Problem. Ich will das nicht so. Damit mache ich es mir erst richtig schwer.
Ich kann jeden Morgen aufstehen und sagen, was für eine Scheiße. So, und haust jedes Mal in die Kerbe rein und Wut entwickeln.
Aber da muss ich jetzt eine Geschichte teilen. Das ist nicht unsere, aber das ist eine, die hat mich in der Klinik so bewegt, dass eine alte Dame hat auf dem Nachttisch einen Zettel liegen gehabt. Da stand drauf, es ist, was es ist. Und ich mache das Beste daraus. So ein bisschen krakelige Schrift. Und dann habe ich gesagt, haben Sie das geschrieben? Und dann sagt sie, nein, das hat mir meine Tochter heute gebracht. Die war heute auf der Beerdigung ihrer Freundin. Diese Freundin hatte einen Hirntumor. Und sie hat die Zeit, diese extrem schwere Zeit, so bewältigt, dass sie gesagt hat, es ist, was es ist. Ich habe diesen Tumor. Ich kann ihn nicht wegzaubern. Er ist da. Aber ich mache das Beste daraus. Mhm. Und sie hat jeden Tag gelebt. Und dies hat sie aufgeschrieben, ihr Leben ist auf zig Zettel, und hat ihrer Freundin gesagt, an meiner Beerdigung verteilst du das bitte. Richtig, es war schön. Der Originalzettel von ihr geschrieben. Ja. Ich habe mir ein Foto gemacht, das habe ich in meinem Tagebuch hinten drin. Und wann immer es mir schlecht geht, habe ich das Gefühl, meine Güte, mein Problem ist verglichen mit diesem klein.
Also mega Tipp, da Akzeptanz spielt eine große Rolle, höre ich raus. Was ich auch bei euch rausgehört habe, so die Natur, das ist schon so euer Ding. Ihr seid viel draußen und ihr macht auch so kleine Mini-Auszeiten direkt vor der Haustür. Was heißt denn für euch Mini-Auszeit?
Mini-Auszeit heißt abends rausgehen mit Isomatte Schlafsack und morgens spätestens 9 Uhr wieder zurück sein.
So, das wo schlaft ihr dann?
Ja, auf dem. Ich sagte, Isomatte, Schlafsack draußen, Blick in die Sterne und dann ist der Spaß, immer einen Platz rauszufinden, den wir beide akzeptieren. Wir müssen uns ja einigermaßen wohlfühlen. Das war von Höhle über Baumhaus bis hin auf eine Terrasse.
Und die letzte Draußennacht haben wir mit unserem Enkelkind gemacht, die 10-Jährige. Die kam und sagte, oh, ich will so gerne mit euch mal draußen schlafen. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht, einfach ganz in der Nähe auf der Alp.
Und wie fand sie es?
Toll.
Also für sie war es genial. Frag mich, wie es war.
Es war Vollmond, es war so hell.
Ich habe 3 Stunden geschlafen, also ich habe mindestens, also, aber sie kam, weil sie davon gehört hatte. In der Zeit, wo wir das wirklich mal aktiv gemacht haben, haben wir jeden Monat eine Nacht im Freien zugebracht. Das war mal so ein Deal zwischen uns, um wieder ein bisschen, wie soll man sagen, auch Würze in die Beziehung zu bringen. Sie kennt mein Abenteuergehen und ich hatte den Eindruck, wir leben viel zu angepasst, viel zu brav. Und da war das Verrücktheit ins Leben zu bringen.
Ja, das hat geklappt, höre ich raus. Und Natur hat ja auch was mit Krisenbewältigung zu tun.
Ja.
Wie funktioniert das genau?
Ich liebe den Spruch, du kannst nicht tiefer fallen als in deine Wanderschuhe. Wenn du ein Problem hast oder wie auch immer, zieh die Schuhe an und lauf. Die ganze Pilgerbewegung kann davon ein Lied singen oder pfeifen, ein Wanderlied.
Es gibt ja zig Forschungen, also der Herr Wohlleben ist allen so bekannt. Man kann es in 1000 Büchern inzwischen auch nachlesen und wir haben auch mal eins geschrieben über grüne Resilienz, einfach raus, so dieses.
Aber meine Oma hat es eigentlich gewusst.
Genau.
Also meine Oma hat gewusst, wenn ich, als ich klein war, ich war ein schwieriges Kind, war es Dritte und habe immer gekämpft und war laut und so. Da war klar, schick den Bub in den Wald und wenn er wieder zurückkommt, ist er ausgeglichen. Und noch eine andere Tipp, heute Männer, gibt Bücher, Holzhacken, der Mann und das Holz und wie auch immer. Wenn du jemanden, der aktiv ist und ein bisschen Ausgleich braucht, gib den eine Axt, schick den in den Wald und der kommt
unabhängig
zurück.
Vom Holzhacken ist allein ein Spaziergang, senkt den Blutdruck. Ne?
Ja.
Macht, dass unser Herzschlag sich beruhigt. Wir gucken in die Weite, dadurch regeneriert sich unser Gehirn. Das ist einfach rausgehen, ist wie eine große Scheibenwische auf unserer inneren Festplatte.
Also Akzeptanz ein Geheimtipp, Natur ein anderer Geheimtipp. Ihr macht ja nicht nur kleine Auszeiten, ihr habt auch eine ziemlich große Auszeit gemacht. Und zwar habt ihr euren Job gekündigt mal gehabt, ihr habt eure Wohnung aufgelöst und ein Familien-Sabbatical in Kanada gemacht. Wart da auch viel draußen, wart mit eurer jüngsten Tochter dort. Also man muss ja sagen, wenn sich jetzt viele Menschen über Unsicherheit beklagen, ihr habt ja da diese Unsicherheit ganz bewusst auch herbeigeführt. Was hat euch da motiviert zu sagen, wir müssen hier jetzt einmal, nicht nur einmal zum Übernachten raus, sondern wir müssen hier einmal richtig raus?
Einen großen Traum zu leben, vom Leben. Vielleicht auch dieses in der Mitte der beruflichen Arbeitszeit, einfach mal vom Spielfeld runtergehen, so hast du es oft formuliert.
Ja, eine Pause machen, um Klamotten zu wechseln, neue Strategie entwickeln und wieder frisch, das ist wichtig, aufs Spielfeld zurückkehren, aufs Spielfeld des Lebens.
Was habt ihr denn in dem Jahr dann gemacht?
Wir haben das gemacht, was man sonst nicht macht. Ja. Also zum Beispiel ein Buch geschrieben, wir haben das Reiten gelernt, ich war Eisbaden, ich habe so richtig die Männertour durchgezogen.
Wir hatten Zeit füreinander. Ja, wir haben in der Zeit zum Beispiel erstmals angefangen mit diesen Zeiten der Stille und gespürt, was das bewirkt für die Konzentration, für die Herzensruhe, für die Kraft, für die innere. Ich habe Zeit gehabt, meiner eigenen Tochter Geschichten zu erzählen und nicht nur
anderen. Wir haben
anderen.
Geschichten gesammelt und erlebt quasi, also ein Stück weit auch wieder die Wurzeln tiefer gegraben, Menschen kennengelernt, die uns zu Freunden geworden sind und die Erfahrungen und die Einsichten, die wir damals gesammelt haben, die motivieren und tragen uns heute noch.
Ja. Diesen Pioniergeist einfach auch eine ganze Portion mitgebracht, die Kanadier haben. Die sehen die Berge und sagen nicht, oh weh, da ist ein großer Berg, wie komme ich rüber? Sondern die sagen,
sehen den Horizont dahinter und fragen sich, ja, was kommt dann?
Wie könnten wir denn das jetzt ein bisschen mehr mit in unseren Alltag nehmen? Das, was ihr da erlebt habt, nämlich Unsicherheit ein Stück weit, ich sag mal, zu feiern und zu sagen, okay, wir gehen da jetzt voll rein. Wenn wir die Unsicherheit vielleicht ja gar nicht so freiwillig gerade haben, können wir da trotzdem was mit in den Alltag reinnehmen?
Indem wir jetzt leben. Also ganz oft beklagen wir uns ja über das, was eventuell passiert, was wahrscheinlich passiert, was erst noch kommt. Und dabei sitzen wir in der Sonne und trinken Cappuccino.
Und das Kopfkino hindert uns daran, den Sonnenschein wahrzunehmen.
Wie schaltest du das aus, das Kopfkino?
Den Sonnenschein wahrnehmen. Den Schmetterling sehen. Ich bin, bevor wir in das Studio hier kamen, gerade an einem fantastischen Rosenbusch vorbei und habe gesagt, stopp mal, ich muss erst mal riechen. Also wann nehmen wir uns, also unsere Sinne sind ja dafür da. Was hören wir, was sehen wir, was fühlen wir, was spüren wir? Und das können wir durchaus, da sind wir wieder
bei dem, was...
Das können wir entscheiden. Schaue ich die Nachrichten an oder den Rosenstrauch? Die Rose blüht jetzt.
Ihr habt ja einige Bücher geschrieben. Euer neuestes Buch heißt Zukunftsmut und Herzenskraft. Warum Zukunftsmut? Warum nicht einfach Optimismus?
Das Zukunftsmut ist ja ein Wort, das haben wir entliehen von Matthias Hawkes vom Zukunftsinstitut. Das kam in der Corona-Zeit ganz groß raus. Und das war einfach diese Inspiration, Zukunft mit Mut zu verbinden. Und Mut ist ja die leiseste Form von Vertrauen, sagt man so schön. Also mit Vertrauen in die Zukunft gehen. Das wollten wir buchstabieren. Das haben wir selber gebraucht, haben es durchlebt und eben dann auch aufgeschrieben.
Dieses Buch ist auch in der Corona-Zeit, während deiner Diagnose, habt ihr das auch geschrieben, ne? Ist da entstanden?
Ja, es hat mir geholfen, quasi auch diese ersten Monate zu bestehen. Ich habe das quasi durchkaut, durchdacht, durchlitten. Wir haben es miteinander gemacht. Und wenn ich habe es nochmal, also das stotter ich ein bisschen, aber es ist ein Buch, was durchaus für mich immer wieder heilsam ist, durchzublättern und festzustellen, es sind nicht die ganz großen Dinge, sondern es sind die kleinen Schritte, die man gehen kann und diese kleinen Wahrheiten und mich dadurch ein Stück für Stück, wie soll man sagen, durchzuhangeln, ohne dass ich Muskelkater davon bekomme, sondern dass im Idealfall es beschwingter wird in der Wiederholung. Hilf mir mal, die richtigen Worte zu finden.
Was könnte denn der erste Schritt morgen sein für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Wie kriege ich Zukunftsmut?
Also indem man erstmal, sobald man aufwacht, einfach erstmal Ja denkt oder sagt. Völlig egal, wozu erstmal. Dass man aufsteht und sagt Ja.
Indem man seine Sprache ein bisschen besser beobachtet und bemerkt, was gut ist, aber auch bemerkt, wenn ich ständig Aber sage,
passiert mir zum Beispiel Aber. So, das ist immer, da kommt noch was Negatives.
Stattdessen lieber ein Und. Und was noch? Und was jetzt? Und die Frage, was kann ich noch nicht, ist eine ganz wichtige Sache.
Ich danke euch für das Gespräch. Beate und Olaf Hofmann, vielen Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt in eure Erfahrungen und ja, dass ihr hier ein bisschen Zukunftsmut ins Studio gebracht habt. Das war Alpha und Omega, Kirche im Gespräch.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.